Vom Leben Ludwig Hofackers muss man nicht viel wissen. Wir haben ja keine solchen Vorbilder, an denen wir hinaufschauen und dann irgendwelche verklärenden Geschichten von ihnen erzählen. Sollen Sie nur wissen, dass das ein ungeheuer vitaler, lebensfroher Student war, bis zu jenem Unfall, der ihn so hart traf, dass er keinen Tag mehr leben konnte, ohne ganz große Qualen, furchtbare Schmerzen und große Schwäche. Und es ist ja merkwürdig, Sie meinen das immer ein wenig anders. Es ist ja lieb, dass Sie die Pfarrer oft mit einem gewissen Vertrauen umgeben. Aber für Pfarrer ist es vielleicht besonders schwer, zum Glauben zu kommen. Sie denken das gar nicht. Und das war bei Ludwig Hofacker ja der Grund, dass er durch die Krankheit zu diesem ganz festen Vertrauen auf Jesus gefunden hat. Er hatte gar keine Erwartung mehr an sich. Und der auf die Kanzel gestiegen ist, runter Leonhardskirche, wusste er nicht, wie er die nächsten Minuten überstehen soll, vor körperlicher Schwäche. Und dieses Wort hat unsere Stuttgarter damals getroffen, vor 170 Jahren. Und er ist ja früh heimgerufen worden, aber das war seine ganze Predigt. Blicke auf Jesus. Alles andere ist unwichtig. Das macht dein Leben groß. Nun lesen wir diese Geschichte aus 4. Mose 21, Vers 4 bis 9. Wenn Sie in den ausgelegten Bibeln es aufschlagen, 4. Mose Buch am Anfang der Bibel, 4. Mose 21, Vers 4 bis 9. Mose richtet die eherne Schlange auf. Die Israeliten befinden sich auf dem Wüstenzug von Ägypten in das gelobte Land. Da brachen sie auf von dem Berge hoch in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Das ist doch die falsche Richtung. Wenn Sie ein bisschen in der Geografie Bescheid wissen, Schilfmeer geht doch wieder zurück, da waren Sie doch schon durchgezogen. Das ist ein Irrweg, den Sie gehen. Zickzack, vorwärts, rückwärts. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose, warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste, denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah, von einer Schlange gebissen wurde, so sah die eherne Schlange an und blieb leben. In den letzten Wochen wurde ich oft von Predigthörern angesprochen, die sagten, sie haben so häufig in letzter Zeit Geschichten aus dem Alten Testament. Und dann sage ich, na und? Dann sagen die, ja, wir sind überrascht. Wir wussten gar nicht, dass das Alte Testament für uns Christen so viel hergibt. Interessant, dass heute unter Christen das offenbar nicht mehr so ganz klar ist. Es laufen ja die abstrusesten Meinungen über die Bibel um. Da gibt's Leute, die sagen, ja, ist die Bibel überhaupt noch für uns verbindlich? Die meinen, das sei vielleicht so ein uraltes, antiquarisches Märchenbuch mit so ein paar netten Gedanken, die man noch irgendwo verwerten kann zum Ausschmücken seiner Reden, aber mehr nicht. Und da kann sogar passieren, dass viele sagen, ja, ich habe einen berühmten Theologieprofessor gehört, einen gescheiten Mann, der hat auch von der Bibel die Meinung vertreten, das sei nur sinnbildlich zu nehmen. Ich muss Ihnen sagen, mich interessieren die Meinungen auch noch so gelehrter Leute nicht, wenn Jesus anders dachte. Mich interessiert, was hat Jesus eigentlich vom Alten Testament gehalten? Und das müssen Sie mal in Ruhe nachlesen. Da wäre jetzt lange drüber zu reden und eine Fülle zu zitieren. Jedenfalls hat Jesus jedes Wort des Alten Testamentes für gültig und wichtig gehalten und gesagt, es werde kein Häkchen aufgelöst. Jesus hat sich in schweren Stunden, selbst in seiner Todesstunde, auf Worte des Alten Testaments berufen und sie Gott im Gebet vorgehalten. Also mich interessiert das nicht, wenn noch so bedeutende Menschen sagen, sie hätten eine andere Meinung von der Bibel. Ich halte mich an die Meinung Jesu. Ich glaube, da fahre ich besser damit. Und unter diesen vielen Worten der Hochachtung Jesu für das Alte Testament findet sich ein Satz, den ich Ihnen in den letzten Sonntagen schon zitiert habe, aber ich muss es vielleicht doch noch einmal ausführlicher sagen, damit das ganz klar wird. Das ist der Schlüssel zum Zugang zum Alten Testament. Nur da öffnet sich die Tür. Auch bei Stellen, wo Sie sagen, ich kann sie nicht mir erklären, sie bedeuten mir nichts. Da sagt Jesus einmal von der Schrift, so sagte man ja damals für das Alte Testament, die Schrift ist, die von mir zeugt. Aha, dann haben also alle Worte des Alten Testaments darin ihren letzten Sinn. Sie sagen mir oft Wichtiges, aber ihren letzten Sinn haben sie darin, dass sie auf Jesus hin gedeutet und verstanden werden müssen. Und nur dann habe ich den Sinn erst richtig erkannt. Und stehen wir gerade in diesen Tagen in den Passionswochen. Sie sollen nicht meinen, sie hätten das verstanden, was wir da anbeten. Sie können sagen, ich traure auch ein wenig um das Schwere, das Jesus mitgemacht hat. Aber das sagt Jesus, das sollen wir gar nicht tun. Da hätte er gar kein Interesse daran, dass wir mit ihm Mitleid haben. Er sagt doch immer wieder, dass dieses Kreuzesleiden für uns geschehen sei. Und dieses Kreuz sollte eigentlich eine Kraft für uns ausstrahlen. Was hat das denn für eine Bedeutung? Oder wenn Leute sich das Kreuz um den Hals hängen, manche junge Leute, die hängen es heute schon ans Ohr. Was hat das für eine Bedeutung? Das Kreuz Jesu, wenn er für mich starb, das muss doch für uns Freude bedeuten, nicht Trauer. Wenn wir das Kreuz auf Gräber stellen, was bedeutet denn das? Das können Sie nur verstehen durch die Geschichten vom Alten Testament. Das ist gut, dass Gott sein Volk vorbereitet hat. Darf ich Ihnen jetzt einmal nur zwei Geschichten aus dem Alten Testament noch einmal so in Erinnerung rufen? Die eine ist die Geschichte von Isaaks Opferung. Irgendwie eine furchtbare Geschichte, wo der Vater den Befehl erhält, er soll seinen Sohn opfern. Gott will das ja nicht. Wo zum ersten Mal deutlich wird, wir sind vor Gott die, die gefordert werden. Und nichts bringen können und wir stehen da und wissen nichts zu sagen. Wie der Abraham sagt, Herr, was soll ich tun? Und dann ruft der Engel Gottes, ich habe für dich ein Opferlamm. Dann holt er aus dem Busch diesen Widder. Das kann ja irgendwie die Geschichte nicht lösen. Wo ist denn dieses Opferlamm, das für unser Leben sühnend eintreten kann? Ist doch keiner hier in dieser Kirche, der vor Gott hintreten kann und sagen, Herr, wir reden mal miteinander. Wir sind doch für Gott Leute mit einem falschen und unrechten Leben. Wer kann uns denn lösen? Das zielt doch aufs Opfer Jesu. Sie können doch das Passionsgeschehen erst verstehen, wenn Sie diese Geschichte von Abraham und Isaaks Opferung kennen. Oder eine andere Geschichte aus dem Alten Testament, wie die Israeliten damals vor dem Auszug aus Ägypten das Passahlamm schlachten und opfern. Und da sitzen sie zusammen mit dem ungesäuerten Brot. Was ist denn das? Wird das Lamm geschlachtet und der Hausvater gibt jedem ein Stück von dem Essen. Dann wird erzählt, draußen geht der Würgengel um und in den Häusern der Ägypter beginnt das Weinen und Wehklagen, der Tod ist eingekehrt. Bis zum Hause des Königs Pharao, das Wehklagen, die Erstgeburt stirbt. Die Bibel kann das ja mit ein paar Strichen zeichnen, wir leben in einer Welt des Todes. Und dass wir leben, das ist eigentlich diesem Passahlamm zu verdanken. Der Hausvater hat da ein bisschen Blut genommen und die Türen hingeschmiert. Ja, kann das den Tod von uns fernhalten? Das Passahlamm ist ja auch nur ein Vorbild, etwas, was gleichnishaft etwas Kommendes andeutet. Und das zielt doch schon darauf, dass da ein ganz anderes Opferlamm kommen muss, was mich aus meinem Tode löst. Was das Sterben für mich besiegen kann. Darum ist mir es heute wichtig, dass auch an dieser Geschichte wir lernen, sie zeugt von Jesus. Sie weist auf Jesus hin, diese Geschichte, die wir hier von der ehernen Schlange haben. Wir wollen sie so lesen, dass uns das Passionsgeschehen groß wird und deutlich wird. Und noch etwas, was beim Alten Testament ganz wichtig ist, da ist typisch abgemalt, wie Gott mit uns handelt. Das Handeln Gottes ist immer ähnlich, damals und heute. Das Typische an der Geschichte, das wollen wir rauskriegen. Nicht, dass Sie meinen, ich zwinge da etwas ins Bibelwort hinein, was nicht drin wäre, sondern das ist bei Gott eben so, dass er so wie damals mit seinem Volk auch heute so mit seinem Volk handelt. Wir kennen ihn ja, wie er an uns wirkt. Ich habe es wieder ein wenig gegliedert und möchte zuerst drüber sprechen, Menschen verzweifeln. Das fällt mir immer schwer, wenn ich hier in der Predigt so ein Thema anschlagen muss. Da muss ich zuerst sagen, ich bin heute fröhlich. Ach, wie habe ich mich an der Sonne gefreut. Gestern habe ich die Hochzeit meines Patensohns in Schondorf gefeiert. Es war ein wunderbares Fest. Freude. Und vor dem Gottesdienst ist unser Jugendchor abgefahren, die singen heute im Gottesdienst in Korb. Ach, die fröhlichen jungen Leute. Und die sagten so spontan, das ist so schön im Sonnenschein, wir gehen gar nicht heim zum Essen, wir machen noch eine Wanderung. Und dann haben wir hinten in einen alten Bedfordblitz das Klavier eingeladen, deshalb singt auch heute kein Chor bei uns. Und dann haben die, wie sie weggefahren sind, da hinten so schön musiziert im fahrenden Auto und haben das Lob Gottes geschmettert. Die jungen Leute in die Welt gefahren. Nicht, dass sie meinen, ich sei heute depressiv. Also die Welt ist so schön. Es ist doch eine Lust zu leben. Wenn die Krokusse aus der Wiese hervorbrechen, die Schneeglöckchen da sind, die Vögel zwitschern. Und doch sitzen hier in der Kirche viele, die verzweifeln. Das liegt ganz nah beieinander. Und nur die Bibel deckt das immer wieder auf. Da dürfen wir beides ganz ehrlich nebeneinander leben. Und da müsste ich jetzt reden von den Menschen, die in Irrenhäusern leben. Von anderen, die in Krebsstationen warten und sagen, wann darf ich endlich sterben? Da müsste ich erzählen von Menschen, denen Unrecht widerfährt. Und die sagen, ich habe nie gewusst, dass Menschen so gemein sein können, was die mir antun. Wie Menschen verzweifeln, wie andere in Depressionen leben und sagen, ich habe nie geahnt, dass man in diesem Leben so leiden muss. Und das wird hier auch erzählt. Nicht, dass sie denken, diese Israeliten seien eben glaubenslos gewesen. Die waren gläubiger als wir alle miteinander. Die waren ja aufgebrochen aus Ägypten, die waren ja losgezogen, die hatten mit Gott schon so viel erlebt. Und keiner ist davor gefeit. In den schweren Anfechtungen des Lebens verlieren wir den Glauben und der bricht zusammen. Und dann kommt die Anfechtung so stark und wir sagen, jetzt warum? Und wir verzweifeln, da sagen sie, warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Sie redeten wider Gott. Das ist ganz, ganz gefährlich bei uns, dass wir in diesen dunklen Stunden, die bei keinem ausbleiben, wider Gott reden. Verständlich war es. Das gelobte Land lag ganz nah. Es war nur über die Berge von Edom hinüber. Aber die Bürger von Edom hatten sich ihnen in den Weg gestellt und sind ihnen feindlich gegenübergetreten. Und da war kein Durchkommen. Und das Volk wendet sich verzweifelt ab und sagt, mein ganzes Leben ist eine Irrfahrt. Kennen Sie solche Worte? Haben Sie noch nie so gesprochen? Welchen Sinn gibt's denn hinter meinem Leben? Da steht doch hier, Menschen verzweifeln und sie reden wieder, Gott, warum hast du mich in dieses Schicksal hineingegeben? Ich werde irre an dir. Und sie drehen wieder um und gehen in die andere Richtung und sie wissen gar nicht, wohin sie gehen sollen. Paul Gerhardt, der uns so schöne Lieder gedichtet hat, geh aus, mein Herzen suche Freud, fröhlich soll mein Herz springen, oder von der güldenen Sonne, der hat ja auch dieses Lied gedichtet, das die kennen, die oft gar nicht mehr herauskommen aus der Dunkelheit. Was ist mein ganzes Wesen von meiner Jugend an als Mühe und Not gewesen, solange ich denken kann, hab ich so manchen Morgen, so manche liebe Nacht mit Kummer und mit Sorgen des Herzens zugebracht. Mich hat auf meinen Wegen manch harter Sturm erschreckt, Blitz, Donner, Wind und Regen hat mir manch Angst erweckt. Verfolgung, Hass und Neiden, ob ich's gleich nicht verschuld, hab ich doch mischen Leiden und Tragen mit Geduld. Und dann spricht er auch von der Wanderschaft, so will ich zwar nun treiben mein Leben durch die Welt, doch denk ich nicht zu bleiben in diesem fremden Zelt. Ich wandre meine Straße, die zu der Heimat führt, da mich ohn alle Maße mein Vater trösten wird. So ging's den Israeliten. Und sie redeten wieder Gott. Doch muss ich sie genau hier warnen, wenn sie das tun in ihrem Leben. Wenn sie sich plötzlich wieder Gott wenden, dann sind sie verloren. Man muss jetzt vom zweiten reden, wenn Gott uns strafen muss. Das erste war die Verzweiflung, wenn Gott uns strafen muss. Hat denn Gott plötzlich ihnen diese furchtbare Strafe geschickt? Wir sprachen ja schon im letzten Gottesdienst darüber. Vielleicht ist Ihnen der Gedanke fremd. Ich bin überzeugt, dass manche Geschehnisse in dieser Welt nur begriffen werden können, dass Gott uns zur Besinnung ruft. Wer sind wir eigentlich? Auch moderne, schreckliche Katastrophen, die geschehen. Wo der große Mensch, der alles beherrschen wollte, plötzlich so klein und hilflos wird. Und es wäre gut, wir würden sagen, Herr, du sprichst mit uns hart. Diese Schlangen, die da plötzlich in der Wüste kommen und über diese Israeliten herfallen, das ist ja schlimm. Sie wissen vielleicht nicht, dass bei den Schlangen die kleinsten die gefährlichsten sind. Die sieht man kaum. Und plötzlich kommen sie aus dem Gras heraus, schon das Gehen in diesen Ländern bei Nacht ist ja sehr gefährlich. Sie können ohne Licht gar nicht gehen, denn wehe, wenn sie auf eine Schlange treten. Die sind so blitzschnell und dann beißen sie zu und dann wirkt dieses Gift so schrecklich. Warum schickt denn Gott diese Strafe? Ich muss Ihnen das kurz zeigen, weil sie wieder Gott redeten. Ich habe großes Verständnis für Zweifel und auch für Unglauben. Und ich habe in meinem Leben leider mich oft auch versündigt an dem heiligen Gott. Und ich kann Sie nur anflehen, tun Sie das nie. Sie bauen sich selber die Rettung zu. Es ist wie wenn einer im Gebirge, der am Rettungsseil hängt, selber das Rettungsseil sich abschneidet. Einzige Rettung, die Sie in der Verzweiflung haben können, ist der lebendige Gott. Der zu ihnen herunterkommt, sich zu ihnen herabbeugt. Und sie redeten wieder, Gott, es ist ja alles Unsinn, was sie reden. Sie sagen, warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Es war doch eine Zwangsherrschaft, es war doch Sklaverei. Wissen sie gar nicht mehr, was Gott in ihrem Leben schon getan hat, in seiner großen Rettungskraft. Und dann sagen sie, es ist kein Brot noch Wasser hier. Ja, es war ja Wüste. Ja, waren sie denn wirklich so dumm? Der Gott, der ihnen das Brot vom Himmel gab, war doch bei ihnen. Das ist das Schlimme, dass uns in diesen Stunden der Verzweiflung plötzlich alles so finster wird, dass wir meinen, Gott sei ferne von uns. Er ist doch da, der uns stärkt in der Hungersnot und der uns erquickt. Uns ekelt vor dieser mageren Speise das Manna und die Wachteln. Sie sagen plötzlich, uns ekelt vor dieser mageren Speise. Oh, wie oft ist das passiert, dass einer dann plötzlich sagt, ich kann das Wort Gottes jetzt nicht mehr hören in meiner Krankheitsnot und in meiner Trauer. Dabei ist es die Speise, die uns allein satt macht und die uns wieder aufrichtet und die uns erquicken kann. Und aus dieser Feindschaft gegen Gott kommt das, dass Gott uns noch viel, viel tiefer fallen lässt. Auch das mit den Schlangen ist ja nicht nur so, dass man sagen kann, ja nun, dann haben eben andere, die etwas leiden, vielleicht besonders das Strafgericht Gottes verdient. Das wissen Sie ja, dass man so nicht verrechnen kann bei Gott. Aber in der Bibel wird das immer wieder zum Bild auch genommen, auf diese Urfrage, die Sie ja auch schon oft diskutiert haben, woher kommt denn eigentlich das Böse in unserem Leben? Warum ist denn das bei uns immer wieder so, dass wir von schlimmen und bösen Gedanken beherrscht werden, dass Neigungen uns immer wieder weg von Gott treiben? Hat Gott das denn so gemacht? Nein. Sondern das Schlimme ist, je weiter wir uns von Gott wegwenden und je mehr wir uns gegen Gott auflehnen, umso mehr können die Verderbnismächte unser Leben besetzen. Und das ist in der Tat schlimm, dass wenn ich mich an Gott versündige, das heißt, wenn ich mich gegen Gott auflehne, es geht ja gar nicht um moralische Dinge, sondern wenn ich Gott nicht will, wenn ich zu Gott Nein sage, dann strömen diese Verderbensmächte in mein Leben. Diese Schlangen sind ja nur für ein Bild für die Todesmächte. Dass ich Freude habe, Böses wider meinen Nächsten zu reden, dass der Ehrgeiz mich ergreift, dass ich in der Selbstsucht lebe, dass die Triebe mich so beherrschen und ich sie nicht mehr zügeln kann, dass sie wissen, woher die Zerstörungsmächte in ihrem Leben kommen, die hat Gott nicht gemacht, sondern die lässt er über uns kommen. Und das ist ja in unserer Zeit oft so, dass gerade da, wo wir so rühmen, wie wir Menschen ohne Gott ganz gut zurechtkämen mit dem Leben, die Tatsachen ja ganz anders sieht, dass unsere Familien zerbrechen, dass unsere soziale Bande zerbrechen, dass unsere moderne Welt eine Welt der Einsamkeit ist, wo man nicht mehr miteinander reden kann, wo jeder nur noch sich selbst sucht, wo einer gegen den anderen steht. Die Bibel sagt, da liegt die Wurzel, dass Menschen sich von Gott abgewandt haben und da sind Kräfte in die Welt gekommen, die zerstören und die zerreißen und die zerbrechen. Und wenn Sie die biblische Weissagung ansehen, dann wird das das Ende der Welt sein, dass das Böse immer stärker ausreift und immer mächtiger wird. Und sich immer gewaltiger durchsetzt gegen Gott. Und diese Welt eine Welt ohne Gott wird. So wie es in unserem Leben ein Kampf ist. Und nun das Dritte. Was ist denn das mit dem Aufbauen der ehernen Schlange? Da kriegt der Mose den Befehl, er soll einen Pfahl holen und soll aus Kupfer eine nachgemachte Schlange aufhängen. Jetzt muss ich zuerst mal was klarstellen. Es gibt ja heute oft die Meinung, man muss nur an etwas fest glauben, ganz gleich was es ist. Es kann Ihr Hausschuh sein. Wenn Sie fest dran glauben, dann hilft das Ihnen. Nicht? Es kommt ja der Gedanke an all die Amulettchen und was da Leute tragen. Nun mag das vielleicht sein, dass es in der Selbstsuggestion irgendwelche Kräfte gibt, von dem ist hier nie die Rede. Es ist auch nicht von okkulten Dingen die Rede. Die Israeliten haben ja später diese eherne Schlange, die offenbar mitgenommen wurde aus dem Wüstenzug, im Tempel plötzlich viele Jahrhunderte später angebetet, als ob das ein Götzenbild wäre. Die Schlange Nechustan. Manche kennen die kurze Erwähnung aus den Königsbüchern. Und dass der Zorn Gottes entbrannt, das war ja nicht der Sinn, dass dieses Schlangenbild angebetet würde, als ob das Gott wäre. Da hat Gott eingegriffen und sie mussten diese Schlange vernichten. Sonst sollte ja nur ein Symbol sein für was ganz anderes. Und jetzt interessiert uns, was steht eigentlich hinter der Schlange? Und das wollen wir ja anbeten, nicht irgendein Bild. Das hat Gott auch nie gemeint, dass wir ein Bild anbeten sollen. Ist auch geboten, am Sinai ausdrücklich uns verboten. Was ist da geschehen? Jesus hat das dem Nikodemus erklärt. Nikodemus, hast du es nicht gemerkt, was das ist? Das ist ein Sinnbild, etwas Typisches, das hinweist auf meine Erhöhung am Kreuz. Und jetzt wollte ich, dass jeder das auf einmal versteht und sagt, jetzt wird mir erst das Kreuzesgeschehen wichtig. Darf ich die Geschichte noch einmal hier so erzählen, wie sie sich zugetragen hat? Das war ja ein Kampf auf Leben und Tod. Sie haben einen Kampf mit Schlangen noch nie erlebt, vielleicht im Film gesehen, wie das war. Da kommen die Schlangen und sie ringen sich hinten am Fuß hoch und da kämpft einer. Ein Vater reißt seinem Kind noch die Schlange vom Hals weg und da kommt schon die nächste und da kommt eine von hinten. Von allen Seiten umzingeln sie und das ist ja ein Kampf auf Leben und Tod. So ist doch mit dem Ringen gegen diese Zerstörungsmächte in meinem Leben. Ich könnte genau mit diesem Bild meinen Kampf beschreiben. So war es, wie ich ein junger Mensch war. Da habe ich gekämpft gegen die Sünde in meinem Leben, gegen diese unreinen Gedanken, gegen all das, was mein Leben zerstört hat. Und je mehr ich dagegen gekämpft habe, umso stärker wurde die Gefahr. Sie haben mich immer stärker im Griff gehabt. Kaum habe ich das eine besiegt gehabt, war das nächste schon da. Und das ist ja nicht wahr, als ob man mit der modernen Ethik sein Leben bessern könnte. Das reden wir uns ja so lange ein. Du musst nur kämpfen gegen das Böse. Das stimmt ja nicht. Je mehr Sie in Ihrem Leben gegen das Böse kämpfen, werden Sie erliegen. Probieren Sie es, wenn Sie etwas Schwierigkeiten haben, den Alkoholkonsum zu kontrollieren. Je mehr Sie dagegen kämpfen, umso mehr verlieren Sie. Das ist ja das Furchtbare, dass diese Kräfte so stark sind. Je mehr wir dagegen uns fixieren, umso stärker werden sie in unserem Leben. Sie beherrschen uns immer mehr. Sie können die Gedanken ihres Kopfes nicht lösen, sondern sie werden immer mächtiger. Darum hat ja die moderne Therapie eine andere Lösung und sagt, es gibt überhaupt nichts Böses. Lebe es mit Lust. Das ist ja in unserer Moderne, da ist so nichts dabei. Dann lösen Sie Ihre Ehe auf und leben eben mit Ihrer Freundin. Ist doch nichts dabei. Aber bei Gott ist das nicht möglich. Wie werde ich mit meinen Neigungen fertig, die mich falsch prägen und programmieren, die doch mein Leben zerstören? Ich kann sie gar nicht unter Kontrolle kriegen. Und dann sagt Jesus, du kannst sie nur so besiegen, indem du aufblickst, nicht zur Ehrenschlange, zu Jesus, der am Kreuz für dich gelitten hat. Ja, hat das eine Kraft für mein Leben? Ja. Es ist noch nie einer im Leben sieghaft geworden über die Sünde als über diesen Weg. Und so haben wir heute einen Gottesdienst begonnen. Blicke auf Jesus. Er starb für dich. Und das ist nicht ein Satz, den ich sage, sondern Jesus ist da. Der sie befreien kann von diesen tödlichen Umklammerungen ihres Lebens. Ich glaube, heute sind manche hier in diesem Gottesdienst. Sie stehen an einem Abgrund. Und wenn sie weitergehen, wissen sie, dass sie völlig von Gott weggerissen werden. Sie müssen umkehren und sagen, Herr Jesus, ich will mit dir mein Leben neu beginnen. Ich blicke auf dich. Das war damals bei der ehernen Schlange nur ein vorweisendes Zeichen. Nicht du selbst kannst dich erlösen. Ist ja auch ein Irrglaube heute, wo man immer meint, man könne alles selbst managen. Als erfolgreiche Leute, sie mögen vielleicht eine gute Stellung haben, irgendwo in der Wirtschaft. Sie können ihr Leben nicht meistern. Ich kann mir vornehmen, heute möchte ich, dass Harmonie ist. Nach 3 Minuten, wenn ich rauskomme aus der Kirchentür, habe ich schon einem Menschen Unrecht getan. Und ich nehme es Ihnen nicht ab, dass es bei Ihnen anders ist. Sie können es gar nicht. Sie können bloß Ihren Blick aufrichten und wegsehen auf Jesus und ihm danken und sagen, Herr, du bist mit meiner Sünde fertig geworden. Gott hat damals diese wunderbare Erlösung geschenkt von dieser Schlangenplage, weil Mose gebeten hat für das Volk. Und Sie wissen, wie jetzt viele Parallelen da sind, wie im Neuen Testament dann heißt, Jesus hat für die Missetäter gebeten, für die Übertreter. Oder wie Jesus da dem Nikodemus erklärt, wie Mose damals die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das neue Leben, das befreite Leben, das in unserem Leben nicht mehr die Sünde den Ton angibt und nicht mehr mein Ich und nicht mehr andere Gedanken, die ich nicht will, sondern allein er. Dass ich nicht mehr kämpfe und ringe, das ist ja gerade das Leben, bevor ich gläubig werde, sondern nur noch die Freude, ich darf leben. Das kann man gar nicht verstehen. In dem Augenblick, wo sie aufhörten mit Kämpfen und auf das Bild schauten, da wichen die Schlangen. Und da sagten die Leute, ich kann noch nicht schauen, Mose, ich muss noch sehen, da ich kämpfe noch. Erst wenn ich von Schlangen frei bin, blicke ich. Nein, nein, nein. Du musst hinblicken, gerade wenn die Schlangen bei dir in deinem Leben so mächtig ansetzen, um dich zu beißen, um dich zu in die Tiefe zu reißen. Blicke dorthin. Und ich wollte, eigentlich müssten wir jetzt viele von euch erzählen lassen, die sagen, so war es bei mir. Ich war in ganz großer Not in meinem Leben. Ich habe alles meistern wollen und dann blickte ich auf Jesus. Ich habe zum ersten Mal begriffen, Jesus für mich gestorben. Er bricht die Kraft dieses furchtbaren, tödlichen Angriffs. Und ich blickte hin und wusste, für mich ist Jesus gestorben. Ich nahm es dankend an. Wir singen so gern das Lied, wie lang habe ich mühvoll gerungen, geseufzt unter Sünde und Schmerz. Doch als ich mich ihm überlassen, da strömte sein Fried in mein Herz. Nicht kämpfen. Blicke auf ihn, den gekreuzigten Jesus für dich. Und dann gehe von hier weg in der Freude. Gott ist mit mir. Mein Lebensweg ist nicht wirr. Er führt mich ins gelobte Land. Er ist bei mir. Ich stehe unter seinem Schutz. Es kann nichts mich treffen und nichts mich zerstören. Ich bin so fröhlich und so dankbar. Sie müssen wählen, was Sie wollen. Wollen Sie kämpfen? Oder wollen Sie auf Jesus blicken? Amen.